Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
2,4 Milliarden Gewinn. Die Credit Suisse kann zufrieden sein. Die Champagnerkorken sollen aber noch nicht knallen.
Die haben noch nicht geknallt und wir sind natürlich sehr froh über das Resultat, das wir im dritten Quartal erwirtschaftet haben, was auch beweist, dass wir auf dem richtigen Weg mit unserer Strategie sind.
Credit Suisse-Finanzchef Renato Fassbind im Trendgespräch. Dann, die Medienkrise ist keine Privatradiokrise. Wirtschaftliche Bilanz 30 Jahre nach dem Start unserer privaten Konkurrenz. Und im Schwerpunkt unserer Sendung wird geklopft, gehämmert und analysiert.
Wenn wir von weit oben auf die Schweiz hinunterschauen, dann ist es wirklich so, dass gesamthaft gesehen wir eine sehr gute Auslastung haben. Wenn wir aber dann etwas mehr in die Detail gehen, dann sieht die ganze Sache nicht so absolut rosig aus, wie man sie darstellt.
Werner Messmer, Präsident des Baumeisterverbands, zu einer Wirtschaftsbranche, der es vergleichsweise gut geht. Das ist Trend. Am Mikrofon Rainer Bohrer. 2,4 Milliarden Franken Gewinn in gerade mal 3 Monaten. Die Credit Suisse legte diese Woche Drittquartalszahlen vor, die schon fast wieder so aussehen wie jene vor der Krise. Entsprechend zufrieden zeigte sich Renato Fassbind, Finanzchef der CS. Beat Zoltermann hat mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, weshalb die CS denn ausgerechnet mit dem Investmentbanking am meisten Gewinn gemacht hat.
Wir haben im dritten Quartal nichts anderes gemacht, wie unsere Strategie fortgesetzt. Wir haben weiterhin die Risiken verringert, wir haben uns vermehrt auf die Kunden fokussiert und wir haben mit der entsprechenden Disziplin auch unsere Geschäfte geführt und die Strategie auch umgesetzt.
Also das heißt, es hat keine sogenannten Giftpapiere mehr jetzt in der Bilanz?
Wir haben sogar noch einen Teil davon verkauft. Also wir sind jetzt mit den identifizierten Giftpapieren auf einem Niveau angelangt, wo wir sagen können, wir haben sehr gut gearbeitet in der Reduktion der Risiken.
Beim Wealth Management, beim Private Banking, da haben Sie auch überrascht mit erstaunlich viel Neugeldzufluss, der gekommen ist. Auch dort alles paletti.
Ich glaube, der Neugeldzufluss zeigt sicher, dass der Markt und vor allem auch die Kunden ein hohes Vertrauen haben in die Credit Suisse. Ich denke, das ist auch ein Ausdruck, dass man unsere Strategie und unser Businessmodell anerkennt und als richtig empfindet. Ich glaube, dass das Private Banking hat einen hervorragenden Job gemacht im dritten Quartal, was sich mit diesen Neugeldzuflüssen eben auch ausdrückt. Und dies im Gegensatz zu der jetzigen Situation, die insbesondere im Private Banking noch sehr viele Möglichkeiten offen lässt für die Zukunft, weil auch hier sind die Kunden immer noch sehr vorsichtig mit ihren Investitionen. Und ich würde sagen, mittelfristig wird sich das irgendwann ändern und da haben wir sicher noch Potenzial.
Und wie wirkt sich das neue Bankgeheimnis auf dieses Geschäft?
Es ist sicher so, dass wir schon seit längerer Zeit unsere Strategie sehr klar ausgerichtet haben auf dem sogenannten Onshore-Geschäft. Das heißt, wir wollen in den Ländern, wo wir tätig sind, lokal tätig sein, mit lokalen Lizenzen, mit lokalen Niederlassungen. Und wir haben uns in der Vergangenheit immer schon ganz klar auch an die Regeln und die Gepflogenheiten in den einzelnen Ländern gehalten. Und ich denke, dass wir dadurch auch das Vertrauen der Kunden gewonnen haben.
Die Credit Suisse steht gut da. Ist sie eine Art wie ein Modell für andere Großbanken vielleicht, wie man jetzt nach der Krise nachhaltiger geschäften kann als in der Vergangenheit?
Ja gut, ob wir ein Modell sind, das ist nicht an uns, das zu entscheiden. Ich denke, wir haben mit unserer klaren Ausrichtung auf eine gut kapitalisierte, weniger risikoreiche Geschäftstätigkeit, fokussierend auf unsere Kunden mit auch einem verantwortlichen Kompensationssystem. Ich glaube, ein Paket an Maßnahmen und eine Strategie, die wir umsetzen werden und daran sind, sie umzusetzen, die für uns sicher die richtige und die gute ist und die uns in Zukunft eben auch in guten wie auch in weniger guten Zeiten eben einen Konkurrenzvorteil geben wird.
Sie schreiben in der Medienmitteilung, dass ein anhaltend diszipliniertes Risikomanagement mit dazu beigetragen hat zu diesen Zahlen heute. Jetzt bei der letzten Krise haben Sie fast nichts falsch gemacht. Bei der Dotcom-Krise waren Sie etwas mehr involviert in die Krise. Können Sie uns versprechen, dass die nächste Krise die Credit Suisse nicht erfassen wird?
Für mich ist es wichtig, dass man vor der Krise an die Krise denkt. Wenn man eine Krise gut überstehen will, muss man Vorkehrungen vor der Krise treffen. Und ich denke mir, dass das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch in den Überlegungen, die das Management anstellt bezüglich der Zukunft. Und wie Sie richtig gesagt haben, wir waren am Anfang dieses Jahrzehnts stark betroffen von anderen Umständen, die wir hatten. Und ich glaube, es hat sicher dazu beigetragen, dass eben das Risikobewusstsein in der Unternehmung auf einem Niveau ist, das uns erlaubt hat, eben diese Krise besser zu überstehen.
Renato Fassbind, Finanzchef der Credit Suisse, befragt von Beat Soltermann. Nach dem Milliardengewinn im dritten Quartal hat die Credit Suisse ein dickes Eigenkapitalreservepolster. Ein so dickes, dass sich CS-Verwaltungsratspräsident Hans-Ulrich Dörig überlegt, was er mit dem vielen Geld anfangen soll.
Ja, natürlich haben wir im Moment etwas zu viel Kapital. Und wir haben auch schon gesagt, wir werden nicht immer 16,4% haben. Kapitalquote, weil das ist international die höchste Quote, die Sie sehen. Und deshalb werden wir sicher nicht immer 16,4% haben. Denn es gibt wahrscheinlich auch in Zukunft gewisse Akquisitionsmöglichkeiten. Und da werden wir vorbereitet sein, dass wir das Kapital haben diesbezüglich, dass wir das machen können.
Der CS-Verwaltungsratspräsident kann sich die Übernahme einer Privatbank in der Schweiz oder auch Zukäufe im Ausland vorstellen.
Trend.
Den Medien geht's schlecht, man liest und hört es täglich. Den Medien? Nicht allen. Während die großen Tageszeitungen und Fernsehsender über scharfe Rückgänge bei den Werbeeinnahmen klagen, leben die Privatradios in der Schweiz recht gut und verzeichnen trotz Wirtschaftskrise ziemlich konstante Einnahmen. Aber 30 Jahre nach dem Start von Radio 24 auf dem Pizzo Gropera verschärft sich auch in der Privatradiolandschaft der Kampf um Hörerinnen und Werbekunden. Klaus Bonanomi.
Die einen senden schon seit 30 Jahren.
Radio!
Andere sind später hinzugekommen.
Das Beste aus 50, 40, 30, 20 Jahren Popgeschichte. Nur auf Radio 1 und nur für Erwachsene.
Und seit heute neu im Angebot.
Durch Radio Basel.
Bei Radio Basel zieht ein Lokalradiomann der ersten Stunde die Fäden. Christian Heeb, Weggefährte von Roger Schawinski bei Radio 24 und Gründer von Radio Basilisk. Von Basilisk hat sich Heeb vor Jahren losgesagt. Nach einigem Hin und Her hält Heeb nun die zweite UKW-Konzession für den Raum Basel. Und er will ab heute ein Kontrastprogramm zu Basilisk bieten, mit viel Information und einem hohen Wortanteil. Heeb rechnet mit einem Budget von 5 Millionen Franken, was deutlich über dem Schnitt in der Branche liegt. Kann man sich das leisten mitten in der Krise? Heeb meint ja.
Wir glauben, dass wenn Sie bei einem Anbieter die Kosten zusammenstreichen, Sie eine Spirale nach unten auslösen. Weniger Redaktionsinhalte, weniger Hörer heißt, Sie können weniger Werbesekunden verkaufen. Das heißt, Budget wird wieder kleiner und so geht das weiter und weiter. Und überall dort, wo die Qualität hochgehalten wurde, dort sind die Reichweiten gleich geblieben oder konnten sogar zulegen.
Die Wirtschaftskrise hat auch die Lokalradios nicht verschont, die von Werbe- und Sponsoring-Einnahmen leben. Schawinski etwa, der mit seinem Radio 1 in Zürich vor gut einem Jahr auf Sendung gegangen ist, er sagt heute:
Dieses Jahr war knüppelhart. Wir hatten drei Probleme. Wir sind ein neuer Sender. Da es in der Schweizer Radiolandschaft in den letzten Jahren keine Bewegung gegeben hat, sind die Leute nicht gewöhnt, sich auf einen neuen Sender einzustellen. Es dauert ein bisschen länger, als wir uns das gedacht haben. Punkt eins. Punkt zwei, wir haben immer noch unser ganz kleines Sendegebiet. Und drittens natürlich die Krise. Das waren drei Probleme aufs Mal und die haben uns ziemlich hart getroffen.
Von einem guten Echo bei den Werbern berichtet dagegen Giuseppe Scaglione, der mit seinem Zürcher Jugendprogramm 105 seit dem 9.09. auf UKW sendet.
Wir hätten nicht gedacht, dass schon von Beginn an das auf ein derartiges Interesse stößt. Uns hilft sicher in dieser Wirtschaftskrise der Neuigkeitseffekt, dass die Leute finden, da möchten wir drauf, wir möchten diese Aufbruchsstimmung eigentlich auch für uns dann nutzen.
Insgesamt hat sich die Schweizer Privatradiobranche offenbar recht gut geschlagen. Beim Verband der Schweizer Privatradios heißt es auf Anfrage, insgesamt dürften die Werbeeinnahmen etwa im Rahmen des Vorjahres liegen. Und Urs Hering von der Vermarktungsfirma Publicitas Radio Tele sagt:
In der jetzigen Krise kann man sagen, dass Radio einer der Gewinner ist. Lokal konnten die Radiostationen hauptsächlich die Umsätze halten. Die nationalen Kampagnen, die von den großen überregionalen Auftraggebern getätigt werden, die waren in diesem Jahr etwas rückläufiger. Vor allem, was man ganz stark spürte, sind die Aufträge aus der Automobilbranche.
Wie schätzt er die Startchancen der Neuen ein?
Grundsätzlich beleben diese Neueinsteiger den Markt. Sie haben zum Teil andere Zielpublikum, die sie ansprechen möchten, was für den Werbemarkt wie auch für die Zielgruppe sehr interessant ist. Trotzdem ist es so, dass das Radio ein breites Medium bleiben wird und entsprechend auch für die Radiostation natürlich auch die breite Masse, also auch die werbekritische Masse abholen muss, um Werbegelder zu bekommen,
sagt Vermarkter Hering. Ein breites Publikum erreichen, ohne aber dabei bloß auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu schielen. Eine schwierige Gratwanderung für die Privatradios. Giuseppe Scaglione von 105 sagt es so:
Wir können und wollen nicht im Mainstream mitschwimmen. Wir müssen eigentlich ein komplementäres Programm bieten, das einerseits für die Hörer Grund genug ist, einzuschalten, und gleichzeitig aber dann auch für die Werbeindustrie Grund genug halt, Werbung zu buchen, weil es eine gute Alternative ist und weil wir ein Publikum abdecken, das man sonst auf anderen Sendern nicht findet.
Vielfalt als Chance also. Zumindest in Zürich und in Basel, wo der Markt groß genug ist, könnte diese Rechnung aufgehen. Aber nur dann, wenn auch die großen Werbeauftraggeber wieder mitspielen und wieder mehr ins Radio investieren.
Die Schweizer Lokalradiobranche, 30 Jahre nach Schawinskis kalten Füßen auf dem Pizzo Gropera, das war der Beitrag von Klaus Bonanomi.
Trend, Kurznachrichten.
Zu den wichtigsten Meldungen der Wirtschaftswoche, Barbara Wittmer.
Die Geschäfte mit der Schweinegrippe führen bei Novartis zu einem Wachstumsschub. Im vierten Quartal will der Basler Pharmakonzern mit dem Impfstoff gegen den H1N1-Grippevirusstamm einen Umsatz von 400 bis 700 Millionen Dollar machen. Bis Ende Jahr will er rund 100 Millionen Dosen des Impfstoffes produzieren. Beim Technologiekonzern OC Oerlikon ist der Umsatz in den ersten 9 Monaten um fast 40% eingebrochen. Auch die Bestellungen sind immer noch stark rückläufig. Im Vergleich zu den letzten beiden Quartalen zeigten sich jedoch erste Erholungstendenzen. Der neue Konzernchef von OC Oerlikon, Hans Ziegler:
Nichtsdestotrotz sahen wir im abgelaufenen dritten Quartal vermehrt Anzeichen einer Stabilisierung und sogar vereinzelt Tendenzen der Erholung.
Im Bereich Textilmaschinenbau gingen wieder mehr Bestellungen ein. Top-Managern von 7 amerikanischen Firmen, die Staatshilfe erhalten haben, werden die Löhne gekürzt, und zwar um bis zu 90%. Für den Sonderbeauftragten von Präsident Obama in Lohnfragen ist das fair. Kenneth Feinberg betonte, dass nur auf diese Weise das Interesse der Steuerzahler gewahrt werden könne.
This report is fair because we balance, I think carefully, the legitimate public concern about compensation practices within these 7 companies.
Von diesen Lohnkürzungen betroffen sind unter anderem der Versicherungskonzern AIG, die Finanzinstitute Citigroup und Bank of America sowie der Automobilkonzern General Motors. Der Basler Pharmakonzern Roche hat in den USA Klage gegen die Grossbank Credit Suisse eingereicht. Diese steht im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen, wie ein Sprecher von Roche bestätigte. Roche gehört zu jenen Unternehmen, die in den USA von einem Ex-Broker der Credit Suisse und dessen Partner systematisch getäuscht worden sein sollen. Den beiden wird in den USA wegen Betrugs der Prozess gemacht. Die Schadenssumme wird auf rund 1 Milliarde Dollar beziffert. Die Gedul Group des scheidenden Denner-Chefs Philipp Gedul übernimmt die weltbekannte Schweizer Strumpfmodenkette Vogal. Die Vogal-Eigentümerfamilie habe sich entschlossen, die Nachfolge durch Verkauf zu regeln, sagte Verwaltungsratspräsident Balthasar Meyer. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Vogal verkauft in 22 Ländern neben Strümpfen auch Tops, Socken und Lingerie-Produkte im oberen Preissegment und ist mit eigenen Läden in Weltstädten wie New York, London, Paris und Tokio präsent. Die Firma macht etwa 20 Millionen Franken Umsatz pro Jahr.
Von den Kurzmeldungen der Woche mit Barbara Wittmer zu unserem Schwerpunkt.
Trend, Thema.
Der Wirtschaft geht es bekanntlich nicht besonders gut. Viele Industriebetriebe arbeiten kurz, müssen Entlassungen vornehmen oder sind gar in Konkurs gegangen. Auch der Finanzbereich ist am Schrumpfen. Eine Branche dagegen kann sich nicht beklagen. Auf dem Bau geht sozusagen die Post ab. Die Bagger baggern auf Hochtouren, gemauert, betoniert und geteert wird nach Kräften und ganz generell sind die Auftragsbücher voll. Von Kurzarbeit oder Stellenabbau ist keine Rede, auch dank der staatlichen Konjunkturprogramme. Doch ist die Baubranche wirklich eine Insel der Glückseligen? Nicht ganz. Dagmar Zumstein.
Es wird gehämmert, geschweißt, gemauert und betoniert auf der Grossbaustelle Selve Areal in Thun. Ein neuer Stadtteil entsteht hier mit Wohnungen, Einkaufsläden und einem neuen Verwaltungsgebäude. Die Baustelle steht unter der Leitung von Polier Pascal Neff. Von Krise ist hier weit und breit keine Spur, sagt Neff.
Wir haben immer volle Auftragsbücher und eigentlich genug zu tun. Im Sommer haben wir sogar Baustellen gehabt, wo wir 10 und mehr Stunden gearbeitet haben. Es ist einfach noch genug Geld rum.
Wie auf demselben Areal tönt es auf unzähligen Baustellen. Denn die derzeitige Wirtschaftskrise mag der Baubranche im Moment kaum etwas anhaben, sagt Emo Brunetti, Chefökonom beim Staatssekretariat für Wirtschaft.
Die Binnenwirtschaft ist eigentlich in der Schweiz noch sehr lange relativ gut gelaufen. Und die Binnenwirtschaft, die stützt auch jetzt noch. Und das ist insbesondere der Konsum und das ist der Bau. Zentral ist das tiefe Zinsniveau, das natürlich für den Bau günstig ist. Aber auch die allgemeine Einkommenslage, die natürlich nach den Lohnabschlüssen im 2008 relativ günstig ist.
Und so wird Land auf, Land ab emsig gebaut. Die Auftragsbücher der Bauunternehmen sind voll, die Auslastung ist gar höher als im letzten Jahr. Neue Einkaufszentren entstehen, Autobahnstrecken werden saniert, Wohnungsüberbauungen werden realisiert. Die Investitionsfreude in den Bau kommt nicht von ungefähr. Das jahrelange Konjunkturhoch und die derzeit tiefen Hypozinsen helfen. Außerdem profitiert die Branche von der immer noch unsicheren Lage auf dem Aktienmarkt. Liegenschaften sind gern gesehene Investitionsobjekte. Einer, der davon profitiert, ist Luc Frutiger, Co-Leiter der Baugruppe Frutiger AG.
Wir hatten einen sehr guten Verkauf in den Immobilien in diesem Jahr. Eigentlich ein Novum, das wir nicht erwartet hätten. Die niedrige Leerstandsquoten der Eigentumswohnungen spricht für sich. Die Einwanderung, die stattfindet, hilft. Die Menschen müssen irgendwo leben. Die Nachfrage nach Wohnraum ist relativ groß. Und bedenken muss man, dass die Industrie an sich, die Maschinenindustrie, eigentlich ein kleiner Auftraggeber ist im ganzen Baumarkt.
Luc Frutiger leitet seit 2001 zusammen mit seinem Cousin Thomas Frutiger die Geschicke der Berner Oberländergruppe. Dank der Hochkonjunktur der letzten Jahre und diversen Übernahmen ist die Frutiger Gruppe stark gewachsen. Über 2000 Angestellte beschäftigt das Unternehmen heute, das sind doppelt so viele wie noch vor ein paar Jahren. Die Krise nimmt er vorläufig noch gelassen. Wenig Verständnis hat Frutiger aber für die Konjunkturpakete von Bund und Kanton.
Im Moment braucht die Bauindustrie keine Konjunkturprogramme. Das ist auch nicht ganz ehrlich, weil in der Regel in der Summe nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt werden, sondern eher die Projekte nach vorne gezogen werden. Also ein Autobahnausbau auf 6 Spuren statt 4 wie heute, der wäre sowieso gekommen. Jetzt zieht man den vor, dann wird den Planer und alles müssen ein bisschen schneller arbeiten, obwohl sie eigentlich heute gut ausgelastet sind, müssen sie jetzt ein Effort leisten. Das kommt früher zur Ausführung, aber es wäre sowieso zur Ausführung gekommen.
Damit setze man die Branche eigentlich noch zusätzlich unter Druck. Dabei hat sich das Klima in der Bauindustrie deutlich gewandelt.
Die Nervosität der Marktteilnehmer hat sich ganz klar verändert. Also das letzte Jahr, den letzten Herbst, den Herbst 08, mit der Bankenkrise, mit den negativen Meldungen, das hat natürlich auch die Baubranche nicht verschont. Man wusste ja nicht, wie das Jahr beginnen würde. Und da sind die Preise unter Druck geraten. Also die Preise sind nicht mehr dieselben wie im letzten Jahr. Da ist eine Nervosität da. Jeder will die Auslastung möglichst lang gesichert haben.
Gute Auslastung, aber schwacher Ertrag also. Der Preisdruck macht den Bauunternehmen zu schaffen. Um die Erträge zu sichern, braucht es immer mehr Aufträge. Und um diese muss man kämpfen, sagt Fruttiger.
Also das geht nur über den Preis. Einfach an die Grenze gehen des Machbaren. Manchmal muss man unter seinen Preis gehen, um die Leute über eine Auslastungslücke zu beschäftigen.
Damit ist Fruttiger bei weitem nicht allein. Diesen Preiskampf beobachtet auch Werner Messmer, Unternehmer, FDP-Nationalrat und Zentralpräsident des Schweizerischen Baumeisterverbandes.
Alle haben jetzt schon seit anderthalb Jahren von Krise gesprochen. Und seit diesem Frühjahr prophezeit man der Bauwirtschaft, jetzt kommt dann auch die Krise. Das setzt sich fest in den Köpfen der Unternehmer. Und viele holen Aufträge rein, einfach zur Sicherheit, unabhängig des Preises. Und das hat noch einmal einen Schub auf das Preisniveau gegeben.
Und haben Baufirmen dann nicht die nötigen Reserven und können sich diese Rabattschlachten plötzlich nicht mehr leisten, kann es ein böses Ende nehmen.
Wir stellen auch fest, dass die Konkurse zunehmen. Das ist ein Indiz dafür, dass die Reserven nicht groß sind und dass eben der Preiskampf ruinös ist.
Doch nicht überall sieht die Situation gleich aus. Bei den Infrastrukturprojekten wie Tiefbau, Straßenbau, Brückenbau oder Bahnbauten sei der Ausblick nicht allzu schlecht, sofern die öffentliche Hand nicht spare. Jedoch für jene Unternehmen, die nur im Hochbau arbeiten, sei eine Prognose sehr schwierig, sagt Baumeister Messmer.
Bis jetzt ist es recht gut gegangen, aber man muss sehen, der Hochbau lebt von Privatinvestoren. 80% aller Investoren sind Privatinvestoren. Und hier ist es sehr schwer vorauszusagen, wie das Verhalten der Konsumenten sich entwickeln wird.
Doch nicht nur zwischen Hoch- und Tiefbau muss differenziert werden, auch geografisch ergibt sich ein unterschiedliches Bild.
Ich erlebe einfach immer zunehmende Unterschiede zwischen sogenannten Agglomerationen und ländlichen Gegenden. Aber so viel kann man sagen, dass der Trend eben zunimmt, dass Wohnungen immer mehr in großen Agglomerationen gebaut werden und in ländlichen Gegenden eher weniger investiert wird. Und das deutet darauf hin, dass vorwiegend im Hochbau in ländlichen Gegenden einige Probleme entstehen werden.
Entscheidend für die gesamte Baubranche werden die kommenden Monate sein. Gerade der bevorstehende Winter dürfte eine erste Feuerprobe bedeuten. Erst recht mit Blick auf die neueste Baustatistik des Baumeisterverbandes, die für die Zukunft nichts Gutes verheißt. Die Resultate seien ernüchternd, sagt Direktor Daniel Lehmann.
Wir stellen fest, dass im Hochbau ein Rückgang stattfindet, -14% beim Auftragseingang. Das betrifft vornehmlich den Wohnungsbau, aber auch den Wirtschaftsbau. Und wir stellen gleichzeitig fest, dass es im Tiefbau inklusive Infrastruktur stagniert und das Niveau mal vorläufig gehalten wird.
Noch ist die Zahl der baubewilligten Wohnungen konstant. Noch sind die Auftragsbücher gut gefüllt. Noch investiert die öffentliche Hand großzügig. Doch die negativen Vorboten sind nicht zu übersehen. Projekte, die der Bund wegen der Krise zeitlich vorgezogen hat, sind bald abgeschlossen. Ob der Staat dann weiter im grossen Stil in den Bau investieren wird, darf bezweifelt werden. Denn mit der Krise gehen auch die Steuereinnahmen deutlich zurück. Dann erwartet die Branche eine deutlich tiefere Auslastung, sagt Bauunternehmer Luc Fruttiger.
Wir rechnen damit ab dem nächsten Jahr, aber sicher 11 und 12, denn die öffentlichen Haushalte sind zurzeit noch in einer guten Verfassung. Wenn die Steuererträge nicht mehr so fließen wie in den letzten Jahren, wird dies den Rückgang geben.
Doch der künftige Spardruck des Staates ist nur eine Gefahr. Beunruhigend ist auch die steigende Arbeitslosigkeit und der damit einhergehende Spardruck der Privaten. Immer weniger Menschen werden die finanzielle Möglichkeit haben, in Immobilien zu investieren. Erhöhen die Banken noch die Hypozinsen, dürfte dies die Baubranche definitiv in arge Bedrängnis bringen. Bleibt abzuwarten, ob sich der Bau in den nächsten Aufschwung retten kann, wie lange also auf den Baustellen noch gehämmert, geschweißt und betoniert wird.
Dagmar Zumstein zum noch guten Zustand der Schweizer Bauwirtschaft. Bei uns wird nicht gehämmert, nicht geschweißt und auch nicht betoniert, doch informiert über das wirtschaftliche Geschehen. Das werden Sie auch nächste Woche wieder.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.